Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur vierten Vorlesung von Computing und Commoning für den 7. Mai 2021. Während in den letzten beiden Vorlesungen der Begriff Computing kaum eine Rolle spielte, und wenn, dann nur am Rande, so werde ich in dieser Vorlesung dies umdrehen und nun Commoning mit der halbtransparenten Folie namens Computing betrachten. Den Einstieg dazu habe ich in der Einführungsvorlesung vorgenommen, in der ich Grundsätzliches zur Etymologie von Computing dargelegt und danach die damit einhergehende Materialität, Operativität und schließlich Medialität herausgearbeitet habe. Hier werde ich ansetzen und die in der letzten Vorlesung herausgearbeitete Sichtweise, dass Commoning-based Peer Production innerhalb eines dezentral organisierten Informationsnetzwerks operiert, gleich mit einbauen. Dabei interpretiere ich die sogenannte Transaktionskosten, die hier von Yokai Benkler hervorgehoben wurden, als Kosten, die bei Übertragungsprozessen von Information mit Wert, sogenannte Informationsgüter, entstehen. Commoning scheint also bereits in seiner eher liberal-kapitalistischen Interpretation Benklers als Common-Based Peer Production auf digitalen Übertragungsprozessen, will heißen Kommunikation, zu beruhen. Digitale Kommunikation ist, dies meine noch zu begründende These, im Digitalen stets mit Computing gleichzusetzen. Was bedeutet das? Um überzeugend darzulegen, dass Kommunikation, sobald digitalisiert, auch Computing oder Komputation ist, möchte ich multiskalar, das heißt mehrere Ebenen umfassend, vorgehen. Auf der Mikroebene besteht eigentlich ein umgekehrtes Verhältnis. Computing ist stets Kommunikation, denn wie bereits Friedrich Kittler bemerkte, besteht die Operation Berechnen aus Suboperationen wie Speichern und Übertragen. Und da Speicherung eine Übertragung auf Zeit ist, besteht Computing hauptsächlich aus Aktionen wie Verschieben, Löschen oder Überschreiben. Dies werde ich nun genauer darlegen. In der zentralen Recheneinheit des Computers, auf Englisch CPU, wird binär gerechnet, das heißt ganz ähnlich wie beim schriftlichen Rechnen mit dezimalen Zahlen, nur nicht mit den Ziffern 0 bis 9, sondern lediglich mit der 0 und der 1. Es wird daher nicht erst bei 10 Einheiten die Stelle gewechselt, sondern bereits bei 2 Einheiten. Im Dezimalsystem kommt nach der 9 wieder eine 0, die zusammen mit der 1 neben ihr die Zahl 10 bedeutet. Die 0 ist hier ein Platzhalter, der unbesetzt ist. Hier kann dieser Platzhalter mit 9 verschiedenen Zeichen besetzt werden. Im Binärsystem nur mit einem. Binäres Rechnen ist viel effizienter und maschinell leichter umzusetzen, denn diese beiden Zustände lassen sich durch diskrete elektronische Signale darstellen, die ähnlich dem Morse-kodierten Telegrafiesignal entweder vorhanden oder nicht vorhanden sind. Rechnen wird so übertragen oder vereinfacht formuliert, werden Zahlen zu Rhythmen. Eine Addition, die in der Recheneinheit durchgeführt wird, zeitigt also bestimmte Rhythmen, während eine Multiplikation wiederum ganz andere Rhythmen produziert. Alle Übertragungsprozesse und Rechnungen zusammen bilden das Computing. Computing aus dieser Mikroebene betrachtet ist stets Kommunikation. Computare zusammenrechnen bedeutet aber, wie ich es bereits andeutete, nicht nur Zahlen zusammenlegen, aufaddieren und akkumulieren, sondern zusammen könnte auch im Sinne von Zusammenarbeiten verstanden werden. Dies werde ich nun als nächstes vertiefen. Komputiert wurde nämlich in der Tat nicht erst mit dem elektronischen Computer, sondern lange Zeit davor, denn der Computer sollte ja das mühsame Rechnen mit mechanischen Rechenapparaten und davor mit Stift und Papier vereinfachen. Während die Komputation, wie ich in der Vorlesung des vorherigen Semesters herausgearbeitet habe, ihre Genealogie in der christlichen Osterterminberechnung hat, bildete sich im 18. Jahrhundert in der Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution eine für die hiesige Vorlesung wichtige Phase, in der vermutlich zum ersten Mal mehrere Menschen als Rechenarbeiterinnen zusammenkamen, um eine Kooperativität zu realisieren. Das 17. und 18. Jahrhundert ist nicht nur für die Entstehung des modernen europäischen, bürgerlich-kapitalistisch-liberalen Weltverständnisses prägend, sondern auch für die Genealogie des Regierungs-, Steuer- und Medienwissens, wie die gerade entstehende Gesellschaft extrahiert, manipuliert und abgeschöpft werden kann. Computing findet hier Vorausprägungen, die als Kultur-, Körper- und Regierungstechnik der Mächtigen und Privilegierten zu verstehen sind. Ein Kernprinzip dieser Techniken ist die sogenannte Arbeitsteilung. Ihre Theorie wurde Ende der 1770er Jahre, zwar nicht zum ersten Mal, aber für den weiteren Verlauf der europäischen Geschichte bestimmend, durch Adam Smith beschrieben, formuliert und festgehalten. So beginnt das erste Kapitel seines Klassikers »Der Wohlstand der Nationen«, »The Wealth of Nations«, erschienen 1776 mit einer Untersuchung zur Rolle der Arbeitsteilung für den Wohlstand. Am Beispiel der Stecknadelproduktion, das er aus der französischen Enzyklopädie entnommen hat, zeigte Smith die Vorteile der Arbeitsteilung auf, ohne die ein ausgebildeter, schlecht ausgerüsteter Handwerker höchstens 20 Nadeln pro Tag herstellen kann. Wenn die anstehenden Arbeitsschritte, Smith schreibt Operations, richtig aufgeteilt, erlernt und geplant wurden, könnte schon in einer kleinen Manufaktur ein Arbeiter tagtäglich etwa 4800 Stecknadeln herstellen. 10 ausgebildete Arbeiter könnten so 48.000 Stecknadeln pro Tag produzieren. So Smiths Beispiel für die Produktivitätssteigerung durch Arbeitsteilung. Dieses Prinzip der sequenziell durch die Kombination von Körper- und Maschinenarbeit optimierten Kooperativität, so würde ich das nennen, tauchte im Zuge der ersten Industrialisierung in fast allen denkbaren Situationen und Konfigurationen auf und folglich früher oder später auch im Kontext der Computation. Die Kooperativität von Computing, die im Zuge der Suche nach gemeinsamen Aspekten von Commoning und Computing vermutet wurde, hatte demnach eine historische Wirklichkeit, auch wenn sie keine wünschenswerte war. Als negative Genealogie, die sich auch anders hätte entwickeln können, ist dieses historische Dispositiv jedoch relevant genug, dass es eine etwas ausführlichere Darstellung verdient. Das Problem und Anwendungsfeld, in dem die menschlich geleistete Computation als Kooperativität optimiert durch Arbeitsteilung greifbar wurde, war die Berechnung logarithmischer und trigonometrischer Tabellen, die spätestens seit etwa 1750 praktiziert wurde. Logarithmentafeln erlauben es, die beiden komplizierteren der 4 arithmetischen Grundoperationen, nämlich die Multiplikation und Division, in die beiden einfacheren Operationen, also Addition und Subtraktion, zu zerlegen, wobei die Translation nicht verlustfrei war. Je genauer aber die Logarithmen der Tabelle, desto genauer die Resultate der vereinfachten Verfahren. Sind bereits 5-stellige Logarithmen sehr genau und wurden bis in die 1970er Jahre in Schulen benutzt, so erhielt im Jahr 1791 der französische Ingenieur Gaspard Richebrunny einen Auftrag von der damals frischen Revolutionsregierung, die Einführung des metrischen Systems nach der Französischen Revolution und den Sieg der Aufklärung durch besonders genaue logarithmische und trigonometrische Tabellen zu feiern. Diesen Auftrag stellte sich als schwieriger als gedacht heraus. Denn erst 1801 lieferte de Prony eine Tabelle mit 200.000 dekadischen Logarithmen, die mindestens 14 Stellen und 10.000 Sinuswerte, die 25 Stellen genau waren. Dies war eine Glanzleistung mit Leuchtturmeffekt, würde man heute sagen. De Pronys Projekt war jedoch nicht nur ein Symbol der Rationalität und der aufgeklärten Wissenschaft, sondern von Anfang an ebenso antiaufklärerisch strukturiert. Für die Erstellung dieser Tabellen setzte de Prony nämlich das Prinzip der vorher erwähnten hierarchischen Arbeitsteilung nach Adam Smith ein. Eine Handvoll exzellenter Mathematiker gaben die Formeln und Grundrichtungen der Methode vor. Sie standen an der Spitze der Hierarchiepyramide und erhielten den höchsten Lohn. Dann kamen etwa 7 bis 8 sogenannte Algebraisten, die sich in der neuen Analysis nach Newton gut auskannten und die eigentliche Übersetzungsarbeit der höheren Mathematik in einfachere arithmetische Rechnungen leisteten. Zuunterst in dieser Hierarchiepyramide waren jedoch die bis zu 80 Arbeiterinnen, die die Additionen und Subtraktionen ausführten und dann in Tabellen eintragen mussten. Sie mussten jeden Tag etwa 2000 Additionen und Subtraktionen durchführen. Das hieß vermutlich etwa eine Rechenoperation alle 2 Minuten bei einem 8-Stunden-Tag ohne Mittagspause. Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston bemerkte, dass hier zum ersten Mal Rechenarbeit zu stupider, repetitiver und mechanischer Arbeit frei von jeglicher Intelligenz degradiert wurde. Seit dem Aufkommen der Arbeitsteilung, das heißt die Zerlegung von Operativität, will heißen Werktätigkeit, Opera ist lateinisch und bedeutet Arbeit oder Werk, die Zerlegung von Operativität in einzelne sequenziell verkettete, aber parallel durchführbare Operationen, entstand so eine unheimliche Verwandtschaft von Computing, Fabrikarbeit und Kooperation. Hinter der Vorsilbe Com von Commoning, Computing, Kommunikation und Kommune verbergen sich folglich sowohl positive als negative, nicht wünschenswerte Effekte und Potenziale. Eine als multiskalar eingeführte Vorgehensweise, die Kommunikation im Digitalen als Computing betrachtet, darf nicht bei der Mikroebene versanden und so verstanden werde ich nun aus der Mesoebene argumentieren. Hier gilt der Fokus auf Übertragungsprotokolle, die ohne Computing nicht mehr funktionieren würden. Einer der häufigsten Berechnungen, die tagtäglich millionenfach, wenn nicht milliardenfach in unserer medialen Infrastruktur verrichtet werden, ist die Berechnung der sogenannten Prüfsumme, die bei der Übertragung, also die Kommunikation von Datenpaketen, vorgenommen wird. Durch den Vergleich der Prüfsummen wird sichergestellt, dass das gesendete Datenpaket dasselbe ist wie das empfangene. Unterscheiden sich beide Prüfsummen, so liegt ein Übertragungsfehler vor. Prüfsummen werden auch durch die sogenannte zyklische Redundanzprüfung errechnet, ein nicht zu unterschätzendes Rechenverfahren. Ein weiterer Bereich, in dem nicht nur übertragen, sondern wie bei allen Beispielen auch komputiert wird, wäre jener der kryptografischen Übertragungsverfahren, die etwa im Mobilfunk gezeitigt werden. Auf einer leicht höheren Ebene befinden sich die Routing-Verfahren, die mit vielen Arten digitaler Kommunikation einhergehen. Denn die Datenpakete müssen auch durch das Netzwerk geleitet, das heißt geroutet werden. Falls ein Netzwerkpunkt, ein Server, ein Router ausfällt, müssen die Datenpakete, die normalerweise darüber geleitet werden, umgeleitet werden. Diese Umleitung findet mittels eines Algorithmus statt, der auf allen Routern durchgehend operativ ist und die Distanzen zwischen einzelnen Knoten berechnet und damit die kürzeste Route durch ein Netzwerk komputiert. Oft ist ein sogenannter Distanzvektor-Algorithmus im Spiel. Diese Verfahren und Algorithmen werden alle durch sogenannte Kommunikationsprotokolle festgehalten und geregelt. Viele davon sind offen zugänglich und wurden in internationalen Versammlungen ausgewählter Ingenieurinnen verhandelt und festgelegt. Der Wechsel von der Meso- zu Makroebene ist fließend, denn digitale Prozesse werden oft in einem Schichtenmodell visualisiert. Computing als Kommunikation auf der Makroebene meint all jene Algorithmen, Operativitäten und Kooperativitäten, die für die soziale Kommunikation und die Gemeinschaftsbildung wichtig und prägend sind. Dabei ist zu bemerken, dass die meisten Formen des Computings hier leider kein Commoning im Sinne einer solidarisch-gemeinschaftlichen und nachhaltigen Form der Kooperativität zeitigen, sondern meist zur Profitgenerierung einzelner mächtiger Firmen missbraucht werden. Die Makroebene der digitalen Kommunikation bildet aber die für die Vorlesung wichtigste Angriffsfläche, woran ich Algorithmen der Entscheidung, der Filterung, der Planung, der Einschätzung, der Be- und Verurteilung hinsichtlich ihrer negativen oder positiven Kooperativität im Geiste des Commonings prüfen werde. Dies ermöglicht mir dann einige Werkzeuge, Konzepte und Ansätze für alternative Wege zu skizzieren. Um aber die disparaten Kontexte, in denen Computing einerseits und Commoning andererseits aktuell jeweils existieren, wir erinnern uns einerseits das Feld der eher kapitalistischen digitalen Technologien und andererseits das Feld des solidarisch selbstermächtigenden alternativen Zusammenlebens, etwa in umweltbewussten Wohngenossenschaften, Syndikaten oder landwirtschaftlichen Versorgungsgemeinschaften, auf eine konstruktive, sinnvolle und realisierbare Weise zusammenzubringen, muss ein Widerstand überwunden werden. Dies war zumindest die in der Einführungsvorlesung artikulierte anfängliche Idee, die sich ironischerweise spätestens mit der letzten Vorlesung als unnötig bzw. zu einfach herausstellte. Ein Rückblick auf die Internetkultur der 1990er Jahre zeigte nämlich, dass sie einen nicht zu vernachlässigenden Teil jener Praxis, die heute Commoning genannt wird, maßgeblich beeinflusste. Ein genauerer Blick auf die Commons-based Peer Production, wie sie von Yochai Benkler beschrieben wurde, zeigte jedoch schnell, dass seine Theorie den Grundprinzipien der Commoning-Bewegung, etwa Solidarität oder Nachhaltigkeit oder das Interesse für eine Postwachstumsgesellschaft, stark widersprechen und eher eine Grundlage für die spätere profitorientierte Sharing-Ökonomie der sozialen Medien geliefert zu haben scheint. So entpuppt sich die aktuelle missliche Lage, in der wir uns aus der anfänglich doch so vielversprechenden Internetkultur kommend hineingeraten sind, als Sackgasse. Um folglich neue Wege für die Resynthese von Computing und Commoning überzeugend vorschlagen zu können, ist, so mein Vorschlag, der Umweg über die heute kurz tangierten Mikro-, Meso-, Makro-Ebenen der digitalen Kommunikation und Computation dringend notwendig. Nur ein umfassendes Umkrempeln und Aufheben der kapitalistisch profitorientierten und europäischen Kooperativität existierender Systeme von der Ebene der Mikrooperationen, das heißt die Signale, Rhythmen, Prozesse, Befehlsketten und Handlungen, über die Meso-Operationen der Übertragung, Transaktion, des Tausches und des Transports bis zu den Makro-Operationen ganzer Handlungsketten wie Abschöpfen, Extrahieren, Verurteilen, Ausschließen oder Zerstören. Nur eine multiskalare Berücksichtigung möglichst vieler Ebenen könnte schließlich zu einer solidarischen, kommunistischen mit O Kooperativität führen, die alles zusammenbringt, umsorgt, beschenkt, belebt, besorgt und vieles mehr. Eine multiskalare, kommunistische, also von den Commons inspirierte Kooperativität würde schließlich auch die weiteren Metaebenen, die die alternative Digitalität zeitigen könnte, wie etwa den Stadtraum, die Landschaften und den Planeten beeinflussen und transformieren, um so vielleicht die Ungerechtigkeiten, die das planetarisch vernetzte System erzeugt, abschaffen und aufheben zu können. Angesetzt müsste dann aber unter anderem auch bei den Produktionsprozessen, die die aktuelle Digitalität erst ermöglicht. Das heißt, weitere Schichten und Ebenen müssen sorgfältig freigelegt und umgekrempelt werden. Es ist also noch ein weiter Weg zu gehen, der vermutlich nur rekursiv fraktal begehbar sein wird. In der nächsten Vorlesung werde ich so verstanden wieder einen Schritt zurückgehen und mich nochmals mit den verschiedenen Diskursen, die in den Texten von Ostrom, Benkler und Harding eingeschrieben sind, befassen. Darüber hinaus werde ich in einer der kommenden Vorlesungen auch bald den Begriff Kooperativität, den ich hier zum ersten Mal artikuliert habe, ausführlicher anhand von Konzepten wie Arbeit, Energie, Information, Entropie, Prozessualität und Medialität erklären müssen. Vielen Dank fürs Zuhören.